Das heilige Leben. Die letzten Schritte auf dem Weg zur Erleuchtung. Ein Vortrag von Meditation am Obermarkt, gehalten von Horst Gungel am 9. Juni 2011. Wir haben uns im letzten halben Jahr sehr häufig mit dem Weg zur Erleuchtung befasst. Wir hatten zunächst gesehen, dass unsere von spiritueller Unwissenheit verblendete Sichtweise uns immer wieder im Teufelskreis von Samsara, von normalem, unerleuchteten Leben kreisen lässt. Dabei findet die kleine Wiedergeburt redundant fehlerhaftes Verhalten, das uns täglich die immer gleichen Fehler in tausendfacher Abwandlung wiederholen lässt, beständig statt. Täglich grüßt das Murmeltier. Diese unsere Fehler sind auf dem kreisförmigen Bild links dargestellt. Wir haben dann gesehen, dass uns das Loslassen unserer verhängnisvollen Gewohnheit, uns animalisch triebgesteuert reagieren zu lassen und stattdessen kreativ, schöpferisch zu handeln, schließlich auf den Pfad der höheren Evolution führt, der im Bild an dieser Wand in Gelb dargestellt ist. Und wir haben gesehen, wie die Erkenntnis der Unvollkommenheit und der Leidhaftigkeit das Samsara zu Vertrauen, zu einer Alternative, eben dem Pfad, den der Buddha aufgezeigt hat, führen kann. Wir haben weiter gesehen, wie sich auf diesem Pfad verschiedene Arten der Freude entwickeln, die bei Punkt 18 schließlich zum Zustand von Glückseligkeit, Sukha, führten. Und wir haben gesehen, wie im Zustand der Glückseligkeit unsere Meditation eine neue Qualität gewinnt und zu Samadhi, zu tiefer beglückender Meditation wird. Und wir haben schließlich beim letzten Mal gesehen, wie in Abhängigkeit vom Beschreiten des Pfades und auf der Basis von Samadhi dieses Verstehen aufsteigt. Yada Buddha Jnana Dasana, Schau und Erkenntnis der Dinge, wie sie wirklich sind. Damit ist man zum Sotapanna, zum Strom eingetreten geworden. Also zu einem, den der Buddha Arya Pukla, einen edlen Menschen, nennt. Man kann das auch als erste Stufe der Heiligkeit bezeichnen. Man ist allerdings an dieser Stelle, an Punkt 20 auf unserem Schaubild, noch nicht völlig erleuchtet. Man hat die ersten drei Fesseln überwunden, wie es im buddhistischen Sprachgebrauch heißt. Es sind dies erstens Hängen an Regeln und Riten um ihrer selbst willen, zweitens Zweifelssucht oder Unentschlossenheit und drittens Persönlichkeitsglauben. Darüber haben wir das letzte Mal gesprochen. Noch nicht völlig überwunden hat man hingegen sieben weitere Fesseln. Sinnliches Begehren, Begehren nach Fein und nach Unkörperlichkeit, Dünkel, Aufgeregtheit, Groll und Unwissenheit. Eine Person, die alle diese 10 Fesseln durchbrochen hat, kann man als einen Buddha bezeichnen. Und wenn wir das Bild hier an der Wand sehen, so sehen wir auch, dass es nach dem Strom eintritt, wie es die Vertreter des Theravada nennen, oder nach dem Aufgehen des Bodhicitta, wie die Anhänger des Mahayana diesen Punkt nennen würden, 4 weitere Schritte auf dem Pfad zur Erleuchtung gibt, nämlich Nibbida, Viraga, Vimutti und Asavakaya Jnana. Und genau diese 4 Schritte sind unser heutiges Thema. Nibbida in Pali oder Nirveda in Sanskrit wird traditionell mit Abscheu oder Rückzug bezeichnet. Den Ausdruck Abscheu halte ich in diesem Fall jedoch nicht für angemessen, denn Abscheu ist eigentlich meist ein reaktives Verhalten. Nibbida basiert jedoch auf Einsicht und ist ein kreatives, kein reaktives Verhalten. Daher ist Rückzug der bessere Deutschterminus.
Wenn wir eines Tages nicht mehr die Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft im Fernsehen betrachten, dann geschieht es nicht, weil wir Fußball so abscheulich finden, sondern einfach, weil uns andere Dinge viel wichtiger sind und uns das Betrachten der WM im Vergleich dazu als reine Zeitverschwendung vorkommt. Wir ziehen uns also von etwas zurück, weil wir etwas Besseres haben. Natürlich ist der Umkehrschluss, wer die Fußball-WM nicht im Fernsehen schaut, müsste dann wohl ein Stromeingetretener sein, absolut unzulässig. Noch besser als der Auszug Rückzug, der möglicherweise auch eine Assoziation an enttäuschtes Sich-Zurückziehen haben könnte, ist meines Erachtens gelassene Abkehr. Diese Abkehr ist dabei auch kein Abwenden von menschlichen oder anderen Wesen, denn gleichzeitig existiert auch aktives Mitgefühl mit allen fühlenden Wesen. Man kann sogar sagen, dass gerade diese Beschreibung des Mitgefühls, dieses Karuna in Verbindung mit der gelassenen Abkehr, die Beschreibung eines Bodhisattva ausmacht, dass beides zusammen also Kennzeichen von Bodhicitta sind. An dieser Stelle wird einmal mehr deutlich, dass der Pfad zur Erleuchtung zwar ein Pfad von Samsara weg ist, aber alles andere als Eskapismus. Denn derjenige oder diejenige, welche diesen Pfad geht, stiehlt sich nicht aus der Verantwortung. Viraga in Pali beziehungsweise Vairagya in Sanskrit ist der Schritt, der auf Nibbida logischerweise folgt, beziehungsweise ganz eng mit diesem einhergeht. Raga heißt Gier. Bei Viraga geht es also um Freiheit von Gier. Weitere Übersetzungen für diesen Terminus sind Gierlosigkeit, Entfärbung, Verblassung, Loslösen, Schwinden und Erlöschung. Und gerade die beiden letzten Begriffe, Schwinden und Erlöschung, zeigen, dass es zwei Arten oder auch zwei Stufen von Viraga gibt. Das Dahinschwinden, also die Minderung, und schließlich die restlose Erlöschung. Wenn wir bei den positiven Vorsätzen rezitieren, dass wir uns mit Stille, Schlichtheit und Genügsamkeit läutern, dann zeigt sich hierin eine Übung, die auf Viraga abzielt. Man kann daher Viraga auch als gelassene Stille bezeichnen oder, wenn man so will, als Leidenschaftslosigkeit. Im Mythos von der Erleuchtungserfahrung des Buddha haben wir zwei gute Beispiele für diese Leidenschaftslosigkeit. Da wird beschrieben, dass Mara, der Versucher, an den Buddha herantritt und ihn mit seinen Heerscharen zu attackieren gedenkt. So tauchen zunächst alle möglichen Kämpfer und Dämonen auf, die den Buddha mit unterschiedlichsten Waffen attackieren, die Pfeile und Felsen auf ihn schleudern, um ihn Wut, Zorn, Groll, Aggressivität zu bringen. Aber der in dieser Nacht zum Buddha erwachende Prinz Siddhartha hat alle diese Leidenschaften überwunden. Er übt stattdessen die Metta Bhavana, die Meditation der liebevollen Güte, und wandelt somit alle die auf ihn eindringenden Waffen, Pfeile und Felsen in einen Blütenregen um. Mara, der Versucher, ist beeindruckt, aber er hat noch eine weitere Geheimwaffe in der Hinterhand. Er will auf den einzigen stärkeren Trieb im Menschen als die Aggression abheben. Und so schickt er seine Töchter zu den Meditierenden. Maras Töchter scheinen nackt vor Siddhartha und tanzen ihre verführerischsten Tänze. Und auch der Name von Maras Töchtern ist uns überliefert. Sie heißen Genuss, Lust und Leidenschaft. Doch der erwachende Buddha sitzt mit halbgeschlossenen Augen da und lässt sich von Genuss, Lust und Leidenschaft nicht anmachen. Er verweilt in der gelassenen Stille der Leidenschaftslosigkeit. Ich glaube, es ist genau diese Haltung, auf die der bekannte Thai-Mönch Sandikaro Bhikkhu abhebt, wenn er seine E-Mails gewöhnlich mit dem Gruß Keep Cool beendet. Und um hier auch das Mahayana-Zugang zu diesem Pfad zu erwähnen, es ist das Wissen um Shunyata, um Leerheit, das Viraga möglich macht. In einem seiner bekanntesten Sprüche erläutert der Buddha bezüglich seiner Lehre des Dharma, wie der weite Ozean nur einen einzigen Geschmack hat, den Geschmack des Salzes. So hat auch diese Lehre nur einen einzigen Geschmack, den Geschmack von Freiheit. Die Freiheit, von der der Buddha da spricht, ist Vimutti, auf Pali oder Vimukti, auf Sanskrit, was sich auch mit Befreiung oder Erlösung übersetzen lässt. Das Theravada unterscheidet zwischen zwei Arten von Vimutti, nämlich der Gemütserlösung und der Wissenserlösung. Die Gemütserlösung, Chitta Vimutti, hat der Arahat im Pfadmoment der Arahatschaft, also indem er sie anstrebt. Hierbei sind die vier Brahma-Viharas, die göttlichen Weilungen, also Metta, Wohlwollen, Mudita, neidlose Mitfreude, Karuna, Mitgefühl und Upekkha, Gleichmut, aktiv. Wissenserlösung, Panya Vimutti, hingegen hat er im Fruchtmoment der Arahatschaft, im Arahata Phala, der gleichbedeutend ist mit dem Hellblick, weil man Hellblick definieren kann als Punkt 20 unseres Pfades, Yadabuddha-Jnana-Dusana, plus Viraga, plus den Brahma-Viharas. Das ist Hellblick. Interessant ist natürlich auch die Frage, wovon man frei ist. Erstens ist man frei von Samsara. Und schließlich ist man gewissermaßen frei von Samsara und Nirvana. Denn die beiden bilden ja eine Dualität. Und wer völlig frei ist, der ist auch frei vom Dualismus. Im Non-Dualismus jedoch existieren die Gegensätze von Samsara und Nirvana nicht. Das Reich des Non-Dualismus wird auch als Shunyata, Leerheit, bezeichnet. Diese Leerheit kann in verschiedenen Stufen erkannt werden. Wollt ihr das noch hören? Oder wird es zu kompliziert? Ja gut, dann noch in aller Kürze. Es gibt der ersten Samskrita Shunyata. Die am einfachsten zu verstehende Stufe. Sie ergibt sich aus der Kausalität der Bedingtheit. Insofern zu den Merkmalen von Leerheit auch gehört, dass sie keinerlei Bedingung hat, ist Leerheit Leerheit von allem Bedingten. Zweitens die Asamskara Shunyata. Da Bedingtes und Unbedingtes eine Dualität bilden, muss, was völlig leer ist, auch leer vom Unbedingten sein. Andernfalls wäre es ja vom Unbedingten bedingt. Diese beiden Ebenen kennt auch das Hinayana. Aber das Mahayana geht darüber hinaus, nennt zwei weitere Ebenen, nämlich drittens Mahashunyata. Die Leerheit ist nicht nur leer von Inhalten, sondern auch der Begriff der Leerheit ist ebenso gehaltslos. Dies wird in den Brahmaparamitra-Suttas des Mahayana dargestellt. Und viertens schließlich Shunyata Shunyata, die höchste Stufe der Leerheit. Da Leerheit leer von allem ist, muss sie auch leer von Leerheit sein, also eine Leerheit der Leerheit, was im Mahayana am deutlichsten im Vimalakirti-Nirdesha ausgedrückt wird. Nämlich durch Vimalakirtis donnendes Schweigen. Keine Angst, alles das muss man keineswegs philosophisch durchdringen, um den Dharma, um den Buddhismus zu praktizieren. Das ganz Entscheidende ist vielmehr, dass man erkennt, wo man ist und wie man daran arbeiten kann, weiterzukommen. Ein Punkt, über den wir uns vielleicht hinterher noch unterhalten sollten. Einen Punkt gibt es noch auf dem Pfad zur Vollkommenheit, den 24., den letzten Punkt auf der Evolution vom Tier über den Menschen zu Buddha. Dieser Punkt heißt Asavakayanjana. Wissen um die Zerstörung der Ashravas. Bevor wir uns dem Begriff der Ashravas in aller Kürze zuwenden, können wir jedoch den Begriff Asavakayanjana, Wissen um die Zerstörung der Ashravas, durchleuchten. Er bedeutet offensichtlich erstens, dass diese Ashravas zerstört sind und zweitens, dass man das weiß. Und Ashravas sind vermutlich, wie alles, womit wir uns letzter Zeit beschäftigen, geistige Phänomene. Es sind genauer gesagt Triebe. Das heißt also, wer diesen Pfad bis zum Ende geht, hat die Ashravas zerstört und er oder sie weiß, dass man das getan hat. Es gibt je nach Zählung 3 oder 4 Arten der Ashravas. Zunächst mal Kamashava. Hierunter wird der Sinnlichkeitstrieb verstanden. Dann Bhavashava, der Daseinstrieb. Er lässt uns am Leben hängen, nach Wiedergeburt streben. Und in seiner negativen Variante als Abhavashava, nach Tod oder Nicht-Wiedergeburt streben. Dann gibt es drittens Avijjasava, der Unwissenheitstrieb. Je mehr wir wissen, desto komplexer wird die Realität. Da verdrängen die Wesen viele Aspekte der Realität und machen sich so eine vereinfachte Welt mit einfachen Lösen. Tja, das ist die Welt George W. Bush, würde ich mal sagen. Gut, dann viertens noch Gitajava. Dieser wird in der Aufzählung mitunter weggelassen. Es ist der Ansichtstrieb. Wenn man so will, eine Variante des Unwissenheitstriebs. Aufgrund einer Ansicht, zu der ich mich bekenne, verneine ich die anderen Ansichten und vereinfache so meine Welt. Wir kennen ihn in der Geschichte des 20. Jahrhunderts zum Beispiel als institutionalisierten Totalitarismus. Damit bin ich am Ende des Vortrags Das heilige Leben. Es klang heute bisweilen etwas philosophisch. Und deshalb habe ich auch 4 Schritte zusammengefasst. Es ist nicht ganz so wichtig, die einzelnen Details sich dabei zu merken. Es ist noch ein ganzes Stück, bis wir dort angelangt sind, dass wir diese 4 Schritte gehen, dass wir das heilige Leben wirklich führen. Aber wichtig ist, dass wir uns darauf zubewegen, dass wir den Pfad gehen, dass wir wissen, wo wir sind und was unsere nächsten Handlungen sein müssen. Und das ist auch etwas, womit wir uns im nächsten Halbjahr beschäftigen. Sehen, wo wir sind, kleine Schritte gehen. Oder wie ein Zen-Sprichwort sagt: O Schnecke, erklimme den Fujiyama, aber gemach, gemach.